das ist eine der grössten Gefahren, die wir immer hatten, ins Alter zurückzukehren. Aber es macht total Sinn und jede Kreisstrategie braucht auch Strategie, dass sie sich den äußersten Kreis mit allen kleineren Kreisen drin kann in eine Richtung bewegen. Die Organisationsstruktur soll helfen, das Tagesgeschäft zu machen. Also die Organisationsstruktur darf nie der Sinn und Zweck des Unternehmens sein oder werden. Also Macht abgeben per Unterschrift und ab dann ist alles rund. Das haben wir nicht können verarbeiten und haben gefunden, der Schritt ist viel zu gross. Das verstehen wir nicht. Und darum, ja, ich finde Spanien super, super wertvoll. Einerseits aus dem Grund, okay, da kommt mehr Wissen zum Vorschein. Und in dem Moment, wo man darüber reden kann, kommst du auch weiter. Also das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn die Spanien nicht ausgesprochen werden.
Wenn mir früher jemand gesagt hätte, dass eine Organisation Spannung gebraucht, damit sie funktioniert, hätte ich wahrscheinlich laut angefangen zu lachen. Und da, obwohl ich jemand bin, der eigentlich gerne ein bisschen zöselt und schaut, ob es anfängt zu brennen. Doch, sagt Martin Eisenhut, jede Organisation braucht Spannungen, denn nur wenn wir Spannungen haben, gibt es etwas, wo wir darüber haben zum Reden, und nur wenn wir etwas haben zum darüber reden, gibt es Bewegung. Der Martin ist seit 12 Jahren bei Transa und da schon in ganz verschiedenen Rollen. Heute ist seine Bezeichnung Lead, Host and Learn, Organisationsentwicklung. Er erzählt uns, wie Transa früher funktioniert hat, wie sie heute mit Spannungen umgehen und wie sie in Kreisen organisiert sind. Und das Schöne daran ist, er behauptet nicht eine Sekunde lang, dass immer alles rund läuft. Du bist auch bei New Work wird geweint und wir reden mit Menschen, die sich mit der Zukunft der Arbeit auseinandersetzen.
Hey, ich habe so ein bisschen die Vorbereitung gesehen, dass du ja mal ein ganzes Jahr oder sogar ein bisschen länger als ein Jahr mit dem Velo durch Südamerika unterwegs bist oder gewesen bist. Und heute steht auf deinem LinkedIn-Profil Lead, Host and Learn bei Transa. Und das klingt doch eine mega Journey. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, wie passiert das, dass man mit dem Velo durch Südamerika fährt und plötzlich in so einer Rolle ist?
Ja, zwischen der Veloreise und dieser Rolle sind etwa 11 Jahre dazwischen. So lange bin ich jetzt schon bei Transa. Und wieso, dass wir sind Velo fahren? Also ich bin mit meiner Frau unterwegs gewesen. Es hat irgendwie gerade gepasst. Ich habe noch ein Studium gemacht. Ich bin auch schon 5 Jahre bei der letzten Unternehmung gewesen. Und bei ihr hat es auch gepasst mit einem Wechsel. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das. Jetzt gehen wir ein Jahr. Und ich glaube, es ist auch das Schönste war, ein Jahr einfach Zeit haben, nebst dem Velo und nebst dem Land. Da ziehen wir eigentlich oder ziehen wir heute noch davon.
Ja, da können wir vorstellen. Und
wie ich dann zu Transa komme, hängt eben eigentlich schon mit dem zusammen, weil Transa ja eben gerade in selber Zeit, als ich retourgekommen bin oder in dem Jahr die Europalee aufgemacht hat, also der grösste Flagship-Store damals noch, haben wir ihn genannt, in Zürich aufgemacht hat und die haben einfach Leute gebraucht wie verrückt. Und meine Idee war eigentlich, das ist eigentlich noch super. Ich lasse mich da temporär anstellen, dann habe ich etwas, wenn ich heimkomme. Wenn ich noch mit einem kleinen Pensum bleiben kann, kann ich mir vielleicht noch ein paar Rabatte absahnen. Und dann gehe ich aber wahrscheinlich wieder zurück in die Energiebranche, wo ich hergekommen bin. Und das ist dann aber nicht so gewesen. Ich habe dann angefangen, einerseits im Verkauf, andererseits im Büro, die Schulungen übernommen. Also Produkt- und Verkaufsschulungen und nebenbei noch in der Projektkoordination gewesen, alles, was mit Verkauf zu tun hat. Und dann ist aus der Schulung sind eigentlich immer mehr Organisationsthemen aufgekommen und dann immer mehr Fokus auf die Organisationsstrukturen gehabt. Ja, und dann hat dann das eine das andere gegeben und dann immer mehr Fokus auf dem, bis es dann am Schluss in dem Host and Learn Team gelandet ist. Und Host and Learn steht halt wirklich auch ja, für den lernenden Prozess, den so eine Kreisstruktur mit sich bringt. Weil das ist ja, ich sage immer, unsere Reise ist gut nachvollziehbar oder nachvollziehbar. Etwa 8 Jahre zurück kann ich sagen, okay, da sind so die ersten expliziten Fragen rund um Kreisstrukturen herum. Also wir sind schon länger unterwegs. So, Kurzfassung.
Aber du bist im Verlauf so ein bisschen reingerutscht in die ganze Organisationsentwicklung. Kann man das so sagen?
Ja, ja, absolut. Also jetzt, wenn man damals gesagt hätte, was ich heute mache, ich glaube, das wäre gar nicht auf meinem Radar gewesen, dass es so einen coolen Job überhaupt gibt.
Ja.
Nein, das hat schon damit zu tun, wo Transa gestanden ist vor 11 Jahren, welche Fragen da rum gewesen sind. Sicher aus der Geschichte raus von Transa mit den reisebegeisterten Leuten. nicht immer einen grossen Fokus auf Strukturen gehabt, auch nicht unbedingt so nötig gewesen mit der Größe und dem wachsenden Markt. Mhm. Und dann aber schon jetzt, ja, mit so einem grossen Laden, wie wir es in Zürich offen haben, kommen dann neue Fragen dazu, es gibt Zuwachs, Strukturen werden plötzlich zu einem wichtigen Thema, wenn man ja, statt 10 oder 20 Leute im Team plötzlich 100 Leute hat, 110, und dann müssen die Prozesse plötzlich stimmen, auch Kassenprozess, Kommunikationsweg, all die Fragen, die halt ein erwachsenes Unternehmen hat, kommt dann zum Tragen. Mhm. Und dort ja, einfach an diesen Fragen angedockt. Und halt auch in der Schnittstelle Schulungen, also zwischen Büro und der Verkaufsfläche, kommen die Themen halt auch mega schnell auf. Mhm. Und haben mich dann können annehmen und glücklicherweise in einem Umfeld, wo gefunden hat, ja super, also dann geht diese Fragen an und so haben wir die Themen dann aufgenommen.
Mhm. Und ihr lebt ja heute eigentlich so zur Soziokratie 3.0, sehr viel eben mit den Kreisstrukturen, wie du sagst. Und wenn du sagst, ihr habt vor 8 Jahren eigentlich so ein bisschen den Weg angefangen, du bist aber schon seit 11 Jahren dort. Was sind so ein bisschen vor 11 Jahren, wie hat Transa vor 11 Jahren, vor 10 Jahren funktioniert?
Relativ spontan,
okay.
Opportunistisch, sicher klassisch aufgestellt auch, also Geschäftsleitung, da man hat das normale Verständnis von einem Unternehmen gehabt, wo wäre der Entscheid gefällt, also eben mega klassisch, aber nicht explizit, es hat dann ein paar Jahre vorher auch einen Geschäftsführerwechsel gegeben, wo jetzt auch immer noch der gleiche ist heute. Und dort ist sicher auch ein anderes Bild von, oder ein Bild von Unternehmensführung reingekommen, wo fest auch auf der wo sich wenig auf die Managementstrukturen gestützt hat, sondern viel mehr auf den Mensch. Und das muss doch irgendwie gehen, dass wir den Menschen zuhören können und die haben etwas zu sagen. Und das kann doch nicht immer über die spitzige Struktur gehen. Und es können doch nicht nur immer die GL-Menschen sein, die alles entscheiden. Mhm. Alles entscheidet. Das ist sicher auch reingekommen. Mhm. Und dann, eben ja, wie Transa sonst noch ausgesehen, sehr selber bastelt. Also ein gutes Beispiel finde ich das ERP-System, also der Backbone, also alle Kassen- und Logistikprozesse, die über das System laufen, hat irgendwie 80-90% Sonderlösungen drauf gehabt, bis wir es nicht mehr haben können updaten. Und dann ja, musst im grossen Stil da mal einen Schritt machen, eine Professionalisierung einbringen. Und das hat sich, ist so ein bisschen bezeichnend für die letzten paar Jahre, es sind immer so die grossen Schritte von dem Selbergemachten, von dem, hey komm, groovy, das Unternehmen wächst, der Markt wird enger, hat es immer so Professionalisierungsschritte gegeben und ich glaube, das ist so bezeichnend, würde ich sagen.
Und wir sind ja so ein bisschen auf das ganze Thema mit der Kreisorganisation und S3 gekommen. Also was sind so die ersten Berührungspunkte, wo du dich daran magst erinnern?
Also schon die Fragestellung, es kann nicht alles über über wenige Leute laufen, da hat es irgendwie andere Logiken rum. Es gibt mehr als nur Befehl und Befehl ausführen. Also dort ist schon eine treibende Kraft vom Geschäftsführer rausgekommen, ohne dass man explizit sagt, ja, jetzt müssen wir eine Unternehmensstruktur haben. Das hat dann auch dazu geführt, dass irgendwann ist so weit gekommen, dass die Geschäftsleitung hat sich aufgelöst. Das ist aber nicht, man hat eine Geschäftsleitung aufgelöst, sondern es hat genug andere, was auch nicht, Formate und Gruppierungen gegeben, wo haben können wichtige Entscheidungen gefällt werden. Was dann dazu geführt hat, dass Geschäftsleitungsmeeting wie nicht mehr relevant gewesen sind.
Ja.
Und somit hast du wie eine Parallelstruktur aufgebaut. Aber wie gesagt, dort noch lange nicht, haben wir noch lange nicht von Kreisen und Rollen geredet. Und es war aber die Zeit gewesen, wo der Lalu sein Buch herausgebracht hat, Reinventing Organization, das Thema ist aufgekommen. Wir haben über Freitag geredet, wo mit Holacracy angefangen hat. Wir haben Verbindungen, Connections und so ist das Thema immer einerseits wichtiger geworden, hey, wie sind wir organisiert, und andererseits ist so das mit dieser Kreislogik aufgekommen. Und viel Literatur und viel ist darüber geredet worden und so haben wir dann gefunden, okay, Holacracy, das ist die Lösung. Okay. Da haben wir wieder eine Ordnung drin.
Ist dann aber nicht gewesen. Genau. aber da ist ja. Ihr habt euch mit Lalu beschäftigt, ihr habt euch mit S3 beschäftigt, mit Holacracy. Ihr habt wirklich so das ganze Spektrum einmal gegeben und angeschaut.
Okay, ja, jein. Also jein. Es ist wirklich aus dieser Beziehung heraus, okay, Holacracy klingt gut, hat auch ein super System, da kann man darüber reden, kann man Kurs machen und dann sind wir zu viert in den Kurs, so also das Basic Training. Und sind dann mit dem Wissen zurückgekommen und uns gefragt, okay, was machen wir jetzt mit dem? Mhm. Und die Essenz ist eigentlich für uns, so wie wir, so wie Transkultur funktioniert und wie wir, wie, auf was man jetzt jahrelang gesetzt hat, nämlich auf das Individuelle und was der Mensch so mitbringt. Das ist ein Schnitt von heute auf morgen. Das, also Macht abgeben per Unterschrift und ab dann ist alles rund. Das haben wir nicht können verarbeiten und haben gefunden, der Schritt ist viel zu gross. Das verstehen wir nicht. Aber natürlich die Logik und die Fragen, die dahinter stehen, beziehungsweise Fragen, die dann Holacracy Antworten darauf hat, das hat natürlich mega eingeschlagen. Mhm. Und hat nicht mehr aufgehört zu denken. Und wir haben ja, gesucht, was könnte eine Alternative sein. Und sind so dann auf S3 gekommen.
Okay.
Und ja, mit dem Angebot von 75 Mustern und eben nicht ein System, das du einführen musst, sondern einfach eine Sammlung von Praktiken und Methoden, die du kannst einsetzen, damit den Unternehmenszweck kannst verfolgen, hat sehr viel angenehmer getönt für unsere Entwicklung. Ja,
wenn ich mal auch richtiger angefühlt.
Also so. Absolut. Mhm. Und ja, das ist wie das. Ja.
Sorry?
Ja, ist einfach einfacher. Also es ist so ein kleiner Portion, kannst du das mal ausprobieren. Also so haben wir dann. Das ist wahrscheinlich jetzt gerade die Frage.
Ja, genau. Magst du dich erinnern, mit wann wir so die ersten Schritte gemacht haben?
Ja, mega simpel. Es hat auch viel Muster über Meeting-Format. Mhm. Und dort haben wir angefangen. Also Check-in, Check-out. Also ja. Wir eröffnen die Runde mit jedem, ist gehört. Aus dem heraus ist naheliegend dann Sprechen in Runden gekommen. Also wo jeder auch wieder im Meeting halt, okay, was ist deine Meinung, wo stehst du gerade? Wir haben mit Consent angefangen, um zu experimentieren. Das ist dort am Anfang wie noch so ein bisschen schwierig. Schwierig, weil einfach, okay, da hat es einen Ablauf, das ist irgendwie neu, alles fühlt sich sperrig an. Und ausprobieren heisst explizit auch, um es nochmal eins neuer machen, es ist am Anfang fest mit mir verbunden gewesen. Also, jetzt kommt wieder so eine S3-Geschichte. Und das hat wie geholfen, eine Personifizierung zu haben, um Sachen auszuprobieren. Mhm. Also ich habe auch viel gehostet, also viel größere Runden gehostet oder geleitet, eher noch geredet davon. Und habe dann auch das deklariert, gesagt, komm, wir probieren etwas Neues, komm, wir probieren das so. Und dann ist es eben auch einfacher, wenn etwas schief geht oder nicht gerade anspringt oder die Leute nicht aufspringen, dass man das kann sagen, okay, lassen wir wieder weg. Mhm. Also ich finde, das ist so ein wichtiger Aspekt, den ich finde, das ist noch cool, wenn wir jetzt nicht kommen mit dem, hey, wir haben einen Masterplan, ein Konzept, und wir wollen reorganisieren, dass ein Thema wie verortet ist an ein Team oder an einzelne Menschen, die sagen, komm, wir haben das Recht oder wir nehmen uns das Recht, um ein bisschen auszuprobieren. Das hat es so ein bisschen spielerischer gemacht und hat dann niemand bedroht, ist vielleicht ein bisschen ein Herzwort, aber es hat niemand in die Enge getrieben, zum, oh, jetzt muss ich plötzlich alles anders machen. Sondern wir haben wie herausgefunden, was weckt Neugier, was kann Sinn machen, was macht Sinn. Mhm. Und dort dann nachher dann die Muster angefangen auszubreiten.
Mhm. Und so ein bisschen, wie ist die Resonanz am Anfang gewesen? Also ich kann mir vorstellen, ich kenne es bei uns, wir haben eine relativ ähnliche Geschichte durchgemacht. Das ist nicht S3, was wir haben, aber wir gewisse Muster haben wir auch daraus rausgenommen. Und wie du sagst, bei uns ist es auch immer personifiziert. Es ist eigentlich immer die eine Person gewesen. Der Döme kann man jetzt hier auch offen sagen, wo die Sachen immer reingebracht haben. Und es ist ja immer ultra spannend. Also, ich meine, das erste Mal, wo wir einen Consent-Entscheid so durchgeführt haben, wie du sagst, es fühlt sich ein bisschen sperrig an. Es ist so, auch ganz am Anfang finde ich es ein bisschen ungewohnt, um die Emotionalität komplett rauszunehmen, bei vielleicht sehr emotionalen Themen. Und doch glaube ich, die meisten Leute sind, oder eigentlich alle, haben da mega willkommen geheißen, dass das passiert. Aber es war auch manchmal auch so ein bisschen die Reaktion, jetzt kommt er wieder mit etwas Neuem. Und das war nicht mal negativ gewesen, sondern es ist wie so ein bisschen in dieser Phase von der Transition, gewöhnt, hat man sich jetzt mal an einen Advice-Process gewöhnt oder daran, dass man jetzt in Rolle denkt oder irgendwie so und dann kommt schon wieder das Nächste. Ist da etwas, was ihr oder du ganz spezifisch auch wahrgenommen hast oder ist da immer gewesen, yes, let's go, das Nächste steht da?
Nein, schon, natürlich nicht immer so, aber ich glaube, die Neugier war immer genug gross gewesen und die Akzeptanz genug gross, um so Sachen auszuprobieren. Wir haben dann auch angefangen, interne Schulungen machen, also so die wichtigsten Muster haben wir dann wie auch mal Schulungen gemacht mit Leuten, die Sitzungen leiten. Und da hat wahrscheinlich die Grösse schon auch noch einen kleinen Vorteil, also es ist nicht immer hoch konzentriert auf die gleichen Leute, sondern es hat dann wie auch Fragestellungen zum Beispiel auch in Filialen gegeben, wo irgendeine Filialleitung hat gekündigt oder ist gegangen und dann hat es einen Wechsel gegeben und haben gesagt, ja, könnten wir jetzt das anders machen und haben so angefangen, dann plötzlich mit Kreis argumentieren. Und wir sind vor allem immer denen angegangen, diesen Teams nachgegangen, die eh schon eine Veränderung haben und andere Teams, die stabiler sind oder jetzt nicht eine Veränderung suchen, mit denen haben wir auch gar nichts gemacht. Also wir sind nicht auf die, okay, was bedeutet das für dich, sondern die Teams, die es eh Bewegung hat, hey, könnten wir jetzt da einen Kreis machen oder könnten wir jetzt da einen Wahlprozess machen für eine Rolle oder so. Und so eigentlich, und das ist wirklich über Jahre und Monate gegangen. Lustigerweise habe ich weniger Erinnerungen an Zurückweisung in seinem Stadium, weil was einfach über die Jahre dann immer lauter geworden ist, ist also so Organisationsentwicklungssicht natürlich super, weil sich Spannung aufgebaut hat, dass es immer ungleicher geworden ist, also traditionell organisiert und kreisorganisiert und das sind unterschiedliche Dynamiken. Dann gibt es Unruhe, dann gibt es Unklarheit. Aus meiner Sicht Organisationsentwicklung super, weil dann ist wie Motivation da zum Verändern, ohne dass ich jetzt muss ein Reorg-Projekt starten.
Ich glaube, man mag mich erinnern, du hast die Aussage getroffen, dass für Veränderung braucht es eigentlich immer Spannungen. Und dass da du da eigentlich fast schon willkommen heisst, ist, oder? Weil dann passiert etwas.
Ich finde auch fest, also, und das hat, ich glaube, das ist so der soziokratische Teil bei S3, wo ich finde, der ist wirklich stark in den Muster verankert, dass eben Events wichtig sind. Events sind wichtig, weil auch wenn sie nicht super formuliert sind, wenn ich mein Gegenüber ja ernst nehme, dann ist der Einwand aus dieser Sicht ja relevant. Und wenn ich es nicht verstehe, muss ich auf die Suche gehen nach, okay, also wieso, also was ist der Gedanke dahinter? Was ist das Goldnugget hinter dem Einwand? Und in dem Sinne ist die Spannung eben auch nicht negativ. Und S3 schafft ja vor allem mit dem Treiber. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Also sagt man zwar, Holacracy arbeitet mit Spannung und bei S3 ist eigentlich der Treiber, wo die Spannung definiert oder wo die Suche ist auf die Spannung. Und die geht eigentlich eben so weit zurück, dass ja, wir als Menschen haben 6-7 Sinn, je nachdem, wie man es anschaut, 5-7. Und das Hirn ist eigentlich in einer Blackbox, also der Körper reagiert auf etwas. Und das braucht manchmal Zeit, bis es in einem Gedanken gefasst werden kann. Aber irgendetwas hat reagiert und ich bin interessiert, wenn ich mit dir oder mit Josh und mit euch zusammen arbeite, ich bin interessiert, was sich bei dir regt. Und ich muss das momentan nicht werten. Und darum, ja, ich finde Spannung super, super wertvoll. Einerseits aus dem Grund, okay, da kommt mehr Wissen zum Vorschein. Und in dem Moment, wo man darüber reden kann, kommst du auch weiter. Also das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn die Spannungen nicht ausgesprochen werden, kommen jetzt nicht zum Vorschein und wenn es nicht zum Vorschein kommen, können wir nicht darüber reden. Wenn wir nicht darüber reden, finden wir keine Lösung und dann gibt es keine Bewegung. Darum, ich bin mega fest davon überzeugt, ja, Spannung braucht es und kannst es physikalisch erklären, ohne Spannung fließt kein Strom. Also so.
Und für mich ist klar, so in diesen Meetingstrukturen, eben zum Beispiel mit dem Consent-Entscheid, sind Events ja Teil von dem Prozess, das ist klar, wie das gemacht wird. Wie gehen die mit Spannungen um oder wie sorgen die dafür, dass Spannungen können geäussert werden und sich die Leute auch trauen, wenn es nicht im Rahmen von einem Meeting ist, sondern sagen wir, so ein bisschen grössere Themen. Also, ich meine, es geht so ein bisschen um das Thema psychologische Sicherheit, oder? Und Leute brauchen die, damit sie sich überhaupt trauen, zum Ankommen und sagen, hey, irgendwie so wie das funktioniert, bin ich nicht ganz einverstanden. Ist da etwas, was ihr auch bewusst daran arbeitet?
Also jetzt gerade am Begriff psychologische Sicherheit aufgehängt, würde ich sagen, sind wir jetzt so weit, um es wirklich an dem aufhängen. Vorher, ja, da gibt es jetzt wahrscheinlich eine vage Antwort, aber ich habe das Gefühl, was in dem Soziokratie-Teil von S3 enthalten ist, eben mit dem, also es ist ja prinzipienbasiert und Prinzipien sind ja dort dann auch ausgerichtet auf hey, Gleichheit, also auf Augenhöhe schaffen und das Zuhören vom anderen, das Integrieren von Einwänden, auch das gemeinsame Suchen nach, was ist eine Rolle, was heisst Führung in einem neuen System und das anfangen transparent machen, da hat es so viele einzelne Teile, die dazu beitragen, dass man sich kann äußern kann, wo sicher hilft, aber hey, wenn das Thema wirklich aufmachst, so wie wir es jetzt auch machen, ich meine, da können wir noch tausend Element führen, wo wir noch leben, wo wir sagen, ja, also das hilft jetzt also auch nicht unbedingt in der psychologischen Sicherheit. Und ich finde, dort gilt es einfach auch, Geschichte zu wahren oder Geschichte oder unsere Herkunft zu wertschätzen und zu sagen, okay, stimmt, da haben wir irgendwie jetzt noch ein Halsverhalten drin und lass uns das aber jetzt irgendwie angehen. So. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir mega super sind in dem Thema psychologische Sicherheit, aber über die Jahre wirklich gelernt, so die Offenheit nach Neuem, das Ausprobieren, die ist mega fest verbreitet. Und ich glaube, das hilft irgendwo auch, weil mit der Bewegung kommen die Fragen und die Fragen darf man dann äußern und wenn sie nicht gerade abgeschmettert sind, dann bleibst du in der Bewegung. Irgendwie, ich glaube, so.
Ich will auch die These aufstellen, wenn du Kultur lebst und so ein bisschen in deiner DNA hast, dass Ausprobieren soll gemacht werden und auch experimentieren darf man. Impliziert da ja irgendwo, dass etwas scheitern darf. Weil ein Experiment weiß ja nicht, ob es gut kommt oder nicht. Das heisst, du lebst irgendwo eine Fehlerkultur vor. Ganz automatisch. Oder, also, täuscht da.
Ja, das wäre so die. Würde ich natürlich gerne sagen, ja, genau so ist es. Ich habe natürlich auch ein bisschen den Blick drauf. Aber, ja, das gibt schon auch Nerds. Ich meine, für mich ist die Organisationsentwicklung schon mein Hauptteil. Also ich kann meine Hauptzeit im Alltag für das aufwenden und darf das alles spannend finden, was da nicht läuft. Aber für alle anderen ist es ja eine Nebensache. Also die Organisationsstruktur soll helfen, das Tagesgeschäft zu machen. Also die Organisationsstruktur darf nie der Sinn und Zweck vom Unternehmen sein oder werden. Und dort stört das schon. Und jetzt muss ich mit dem auseinandersetzen und können wir nicht einfach so schnell und so. Dort wird es schon auch ein bisschen. Ja. Oder so die stillen Widerstände. Und jetzt nicht einmal schwerwiegend, sondern einfach, wir geben dem jetzt noch ein bisschen Zeit, ich muss mich jetzt noch nicht damit beschäftigen. Und ich nehme das auch dankbar entgegen. Also ich finde das auch. Ich finde, ich muss, aber es fällt mir auch relativ einfach, dem einfach mal. Das einfach so hinzunehmen und zu sagen, okay, dann ist die Zeit für dich noch nicht relevant. Oder dann ist die Veränderung jetzt noch nicht relevant und die Zeit haben wir ja. Im Sinn von, wenn die Spannung noch nicht genug gross ist, ist sie noch nicht genug gross, dann muss ich sie noch nicht behandeln.
Ja. Okay. Hey, mich würde es noch so ein bisschen wundern, wenn du es vorher kurz angeschnitten oder du hast es vorher auch angeschnitten mit so den Kreisen, die wir haben und den Rollen. Und mich würde es da konkret wundern, wie funktioniert von der Struktur her Transa heute mit Kreis und Rolle?
Okay. Wir haben mittlerweile sind jetzt wirklich alle Abteilungen in der Administration, also im Headquarter oder im Office. Wir nennen es Office, aber ich habe jetzt schnell drei Begriffe genannt, um einordnen. Und noch nicht in den Filialen, aber alle Teams im Office sind jetzt in Kreisen organisiert und somit auch in Rollen. Und vielleicht auch zum Frage, die allenfalls aufkommen könnte, vorwegnehmen. Ja, am Anfang waren es einfach mal Teams oder die Abteilungen, wie es vorher schon waren. Und die fangen sich jetzt da nach Themen neu organisieren. Und dann haben wir plötzlich mehr Kreise als Teams.
Ja.
Und es hat dann schon gebraucht, dass wir aus der, ich habe jetzt immer erzählt, wie viel das wir ausprobiert haben. Und eben die Spannung ist irgendwann zu gross, als dass man es einfach so weiterlaufen lassen kann. Und irgendwann kommt so die Synchronisierungsphase. Auch das explizite Commitment, okay, schaut, jetzt ist es soweit, wir machen alles in Kreis und wir gehen jetzt in die Bewegung hinein. Von mir aus ab dann auch Transformation im Sinne von einem Projekt und nehmen uns einen Zeitraum und sagen, bis dann sind alle Teams und so sieht die Rollen aus, so sieht ein Kreis aus, das ist der Prozess, den wir in Meetings haben. Das hat jetzt schon so die klare Struktur hat es jetzt gegeben. Somit heisst ein Kreis und eine Rolle, die sind bei uns gleich beschrieben. Die haben immer einen Treiber drin. Also warum gibt es mich? Warum gibt es den Kreis überhaupt? Was ist das Bedürfnis vom Unternehmen? Dann hat es ein erwünschtes Ergebnis. Dort wird beschrieben, wenn der Kreis in der vollen Wirkung ist, was passiert dann? Dann gibt es Evaluationskriterien dazu. Dort wird gut Stichwörter wie KPIs oder OKRs reinpassen. Dann, für was ist die Rolle oder der Kreis verantwortlich? Also klare Verantwortlichkeiten. Dann haben wir noch eine Schnittstelle. Wer ist angewiesen auf die Rolle oder nicht? Oder von wem bin ich abhängig? Und dann gibt es noch Qualitäten, falls die Rolle muss ersetzt werden. Also was erwünscht man sich für Qualitäten dort?
Kannst du so zwei, drei kleine, konkrete Beispiele geben von Rollen, die jetzt gerade so in den Sinn kommen, für die Leute, die sich vielleicht da nicht so gut vorstellen können?
Wie meinst du, was eine Rolle ist, oder?
Nein, inhaltlich. Eine, die es gibt. Weißt du, eine, die wirklich, was es bei euch gibt, wie die heisst und was die macht. Einfach so ein Beispiel, wo es wirklich rum ist.
Okay, ich habe eine, die ich besetze, ist Companion. Und dort geht es darum, dass man genau das, also über das, was ich jetzt rede, so all die Schritte, was ist ein Kreis, wie komme ich von, wo wir heute sind, zu der neuen Organisation oder zur neuen Struktur, wie machen wir das? Einerseits ist Dokumentation, die ist zwar in einer anderen Rolle und im Companion begleiten wir Teams, also dort haben wir sind zu vierten in dieser Rolle drin. Somit wäre auch schon klar, man kann mehrere Leute in eine Rolle einsetzen und wir haben uns Teams aufgeteilt, wo wir eigentlich können mit Teams arbeiten und das ist jetzt so eine Companion-Rolle.
Okay.
Oder dann haben wir den Dokumentalist, wenn du willst, wo all die neuen Erkenntnisse, wo wir sagen, okay, die behalten wir und das ist eine Abmachung oder an dem richten wir uns. Wie sieht die Rolle aus, wie sieht das Meeting aus, welche Muster benutzen wir, der schreibt das nieder. Eine andere Rolle schaut, dass die interne Webseite das auch wiedergibt und das irgendwie darstellt. Und so kann man verschiedene Verantwortlichkeiten verteilen.
Cool. Und wie unterscheidet sich ein Kreis und eine Rolle?
Das ist ganz einfach gesagt in der Größe.
Okay.
Also es gibt verschiedene Definitionen. Also jetzt gerade Collectors sind S3, die haben unterschiedliche Definitionen. Bei uns ist lustigerweise kannst du es im Alltag am besten ablesen, aber der Kreis ist bei uns dort, wo sich mehrere Leute um ein Thema treffen und der Kreis, die Verantwortung vom Kreis abgebrochen in kleinere Verantwortung, dort hast du eine Rolle drin. Also okay. Logischerweise gibt es grosse Kreise, die Subkreise haben, aber es ist eigentlich mehr eine Frage von der Grösse von den Themen und die Rollen ist so die kleinste beschriebene Einheit. Das ist so am einfachsten, um sich nicht... Ja.
Das heisst aber, du bist gleichzeitig in mehreren Kreisen präsent und hast mehrere Rollen inne.
Ja, primär mehrere Rollen in einem Kreis.
Okay.
Was sich jetzt aus dem Leben nachher zeigt, ist, wie viele unterschiedliche Kreise magst du vertragen. Also dort werden wir wahrscheinlich an eine Grenze ankommen, wo wir jetzt ausloten sind, ob es das zwei oder drei sind. Weil bei den Kreisen hast du dann wirklich ein anderes Thema. Oder du hast Organisationsentwicklung, oder du hast Logistik, oder du hast Einkauf. Und also das sind so die grossen Kreise eben. Und ob ich jetzt wirklich mit meinem Profil einerseits in die Organisationsentwicklung, in die Finanzen und in die Logistik passen, kann sein. Aber irgendwo reiss sie ja dann wie auch mit dem Pensum auseinander und Fokus und so. Also somit, ja, Rolle eigentlich beliebig. Je nachdem, wie detailliert oder wie klein das die Rollen sind. Aber unterschiedliche Kreise, dort, ja, das passiert dann irgendwie auch mit dem Alltag, passiert das nicht mehr. Also das ist komisch dann.
Wie viele Rollen hast du jetzt so im Moment, etwa?
Ich habe schon gedacht, dass die Frage kommt, ich habe es nicht nachgeschaut.
Ich habe sie auch immer gestellt und ich muss jedes Mal nachschauen.
Ich weiß auch nicht, es sind irgendwie etwas zwischen 10 und 15 wahrscheinlich.
Okay. Und fluktuiert das? Also,
unbedingt.
Und wie oft?
Also, man kann es so nicht sagen.
Okay. Aber da ist grundsätzlich so, es passiert im Jahr mehrmals, dass eine Rolle abgibst oder annimmst. Aber es ist nicht so, dass irgendwie alle zwei Wochen neue Sachen kommen.
Ja, so stimmt das etwa. Also wir haben mindestens einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein Rollfit-Gespräch, also wo du quasi ich, Martin Mensch und meine ganze Ansammlung von Rollen. Und dort wird darauf geschaut, welche Rolle ist überhaupt wie aktiv, wie viel Pensum habe ich wo drin, welche Rolle ist.
Wer schaut da? Mit wem machst du das?
Das läuft mit der Rolle Mensch.
Okay.
Jetzt muss ich eigentlich in die Struktur einsteigen. Das ist einer der coolsten Moves, wo passiert ist, finde ich. Man sagt immer in Kreisorganisationen, ja, das ist, die Führungsstruktur verändert sich und das Management verändert sich. Und es ist wie wieder eine andere Geschichte, wie wir zu dem gekommen sind, aber wir haben jetzt die Leitungsrolle haben wir aufteilt in Rolle Mensch, Rolle Geld und Rolle Strategie. Und er gesagt, in jedem grösseren Kreis hat es so einen Leitungskreis mit diesen drei Rollen. Und die sind standardisiert, die sind überall gleich. Und das Spannende mit dieser Auseinandersetzung ist, wenn du jetzt mal überlegst, was wir aus unserer Berufserfahrung, aus alles mit einem Vorgesetzten, mit einem Chef, mit einem Lead, mit einem Head-Off, mit einem sie weiß nicht was, verbindet, dann ist das sehr viel mehr als nur, ja, für ein Schlusszeichen, so die Ressourcenfrage. Habe ich genug Menschen, um meine Rolle zu füllen im Kreis? Haben wir eine saubere Strategie und stimmen die Finanzen innerhalb des Kreises? Eigentlich also es ist mit sehr viel mehr Erwartungshaltung verbunden. Und wir haben jetzt die Leitungsrollen, eigentlich, die Leitungskreise, die Leitungsfunktionen auf die drei Rollen reduziert, sage ich jetzt mal. Und für all die, die vorher schon da sind und jetzt in der neuen Struktur mitleben, die merken, okay, warte mal, ich mache noch das und ich mache noch dieses und ich mache noch das. Aber das hat eigentlich nichts mit meiner Leitungsfunktion zu tun. Zurück zu der Frage, mit wem mache ich das? Die Rolle Mensch ist zuständig dafür, dass ich genug Menschen im Kreis habe. Und ich bin zuständig dafür, dass die Rollen besetzt sind mit der richtigen Person. Und die richtige Person heisst dann auch wieder gemessen an der Wirkung oder eben an den Evaluationskriterien, die die Rolle sollten erfüllen. Und die Rolle Mensch schaut einmal im Jahr mit jeder Person drauf, wie ist das Rollenset, wie viel Energie kannst du wo reingeben. Stimmen die Rollen an, müssen wir eine abgeben, performen die Rollen oder nicht. So.
Okay. Und wer macht die Evaluation von einer Rolle? Also jetzt nicht im Sinne von, hey Martin, passt die Rolle zu dir? Hast du genug, hast du zu viel, wie auch immer, sondern wer challenged, evaluiert Rollen an sich, ob die überhaupt noch gebraucht werden zum Beispiel? Oder ob es der Zweck, wie nochmal definiert worden ist? Oder der Treiber, hast du gesagt, ja, oder? Der Treiber so an sich noch stimmig ist?
Grundsätzlich kann das jeder, weil eine Rolle definiert ja auch eine Erwartungshaltung, die man von außen haben kann. Und wenn du merkst, ich komme nicht das über, was ich brauche, dann ist das sicher in Frage gestellt. Es gibt Retrospektiven auf Kreis, also und es gibt Evaluationen von Kreis, kommen wir überhaupt in die Wirkung. Und das ist sicher noch ein Wunschszenario, beziehungsweise wacht jetzt langsam auf. Wir reden von Selbstorganisation. Ich habe ein Interesse, wenn ich eine Rolle fühle, dass ich auf die Kriterien komme. Das ist wie, wenn ich die Verantwortung übernehme, habe ich ein Interesse daran, die Strategie oder eben die Kennzahlen zu erreichen, die mit dieser Rolle verbunden sind. Und gehe dann auch in Austausch mit der Rolle Mensch, mit anderen Schnittstellen und sage, hey, ich komme nicht vorwärts, ich muss. Also, das wäre ja dann eigentlich, ist das, vor allem müsste das ja einer der grössten Treiber sein. Ich nehme eine Rolle, ich nehme die Verantwortung und habe ein Interesse daran, in die Wirkung zu kommen. Das wacht langsam auf, würde ich sagen. Und sonst ist schon die Rolle Mensch dort die Person oder die Rolle, wo mehrheitlich so ein bisschen das Auge drauf hat. Ja. Aber auch die Rolle Strategie, weil die hat das Strategieziel im Fokus. Und sagt, hey, wir können da nicht vorwärts, Rolle XY, von dir fehlen wir Zahlen oder dort müssen wir irgendwie noch anschauen. Also eben, dort teilt sich es dann auf. Und die Rollen sind auch nicht immer bei den gleichen Menschen, also die Leitungsrollen. Das ist dann Rolle Mensch und Rollenstrategie kann durchaus jemand anders sein.
Okay. Eine Frage, die bei uns immer so ein bisschen aufkommt, wo wir sagen, ja, mega bewundern ist, wenn jetzt du etwas feststellst und das betrifft dich eigentlich überhaupt nicht strukturell, du hast die Rollen nicht rein, bist auch nie drin gewesen, aber du schaust zu, was die machen und findest, hey, ehrlich, was machen die da? Das kann es doch nicht sein. passiert das bei euch? Gibt es das? Gibt es irgendwie definierte Prozesse, wie du den vorgehst, wie du Feedback, Kritik, was auch immer anbringst? Oder sind bei euch alle genug, wie soll ich sagen, genug erwachsen und matur, um zu sagen, hey, die geben dir das Beste und ich sehe es nur von außen, es geht mir doch überhaupt nicht das. Wie wird das bei euch so ein bisschen gehandelt?
Ja, natürlich, nach so vielen Jahren sind wir, nein.
Nein, gar kein nein, Problem.
Logo, es haben alle das theoretische Wunschverständnis. Also, wo fange ich an? Klar gibt es das und das soll auch so sein. Ich meine, wir sind ein lebendiges Unternehmen, wir arbeiten miteinander, man trifft sich auf dem Gang. Und ich sage immer, ich glaube, das Erste ist, was ist das Natürlichste von dieser Welt, die du machst? Also wenn ich dich auf dem Gang sehe und finde, hey Robert, können wir mal schnell über das reden? Ich irgendwie, oder kannst du mir das mal erklären? Und, also es ist wie immer noch das Natürlichste, es ist mir mal aufgefallen, dass könnten wir mal darüber reden. Und in vielen, also müsst ihr nicht plötzlich in einer Struktur leben und aufhören, Freude haben, zusammen im gleichen Büro sein. Also das ist wie so der erste Schritt, wo ich finde, hey, einfach mal schnurrt doch noch miteinander. Das ist nur weil man gewisse Sachen voll strukturiert hat, heisst nicht, dass alles andere weggeht. Das finde ich wie. Aber es ist auch immer wieder eine Diskussion. Ja, wo ist der Prozess? Und ich sage, ja, wenn du keinen Prozess findest, dann was macht Sinn? Am Schluss müssen wir das Problem aus der Welt schaffen und das Unternehmen vorwärts treiben.
Und es sind Menschen. Also weißt du, wenn du nicht mehr kannst, mit Menschen interagieren, wird es sowieso schwierig.
Voilà. Ja, ist wie so ein Grundprinzip auch, wo wir auch immer wieder führen nehmen, nicht auf Prozess warten, sondern Prozess werden immer hinten drin sein, weil in der Vorwärtsbewegung kommst du an neue Sachen an und dann werden wir die Antworten nicht haben und hoffentlich haben wir sie nicht, weil dann haben wir etwas Neues entdeckt. Und dann ist die Frage, wie löse ich es jetzt und wie löse ich es morgen? Und dann, wie löse ich es morgen, ist dann die Frage, okay, können wir einen Prozess daraus machen oder wie hätten wir es gern, dass es läuft? Und die Frage ist ja, wie mache ich das? Okay, dort ist der Treiber jetzt mega entscheidend. Im Sinn von,
klar.
Dort gehe ich jetzt auf die Suche mit mir, grob gesagt, stört mich jetzt das als Martin? Oder bin ich beeinträchtigt in meiner Rolle, wenn das weiterhin so läuft? Oder in einer von meiner Rollen? Wenn meine Rolle beeinträchtigt wird, dann habe ich vermutlich ein gutes Argument, um bei dir jetzt in ein Governance zu hocken oder ein Meeting zu machen und zu sagen, hey, look, Spannung X. Können sie prozessieren. Und das kann ich durchaus und das ist, oder jeder grösste Kreis hat das Governance-Meeting. Wenn ich nicht mehr kann arbeiten in meiner Rolle, dann komme ich bei dir ins Governance und habe eine Spannung und die soll dann dort prozessiert werden.
Ja.
Im Idealfall.
Okay. Ja, also was uns mega fest geholfen hat, ist auch zum Erwartungen explizit zu dokumentieren. Also bei unseren Rollen, wir nehmen es nicht rein, aber bei uns heisst es Zweck und Verantwortung, die darin definiert ist. Und wenn ich merke, dass ich mich über etwas ärgere, erfordert sehr viel Reflexion. Zuerst mal die Frage, so, hey, triggert es mich als Robert oder triggert es mich in einer Rolle und blockiert mich irgendwo? Und dann auch ganz bewusst darauf achten, ist es denn oft etwas, wo ich emotional finde, ich hätte das ganz anders gelöst? Oder widerspricht es dem, was in der Rolle definiert ist? Also wo ich effektiv finde, hey, sachlich gesehen, objektiv gesehen, wird die Verantwortung nicht wahrgenommen. Und dann ist es halt sofort eine andere Diskussion, zu sagen, hey, ich glaube, es fehlt in der Verantwortung, sind ja da als Rolle auch so. Oder bin ich auf der Meinung, ich hätte es anders gemacht, weil dann wird es sofort wertend. Oder? Und das heisst ja nicht nur, weil ich es anders gemacht hätte, dass es besser oder schlechter gewesen wäre. Aber es ist ganz eine andere Diskussion. Und durch das, dass so Sachen immer expliziter dokumentiert und festgehalten werden, hilft es mir halt in der Reflexion zu entscheiden, wie wird jetzt mit dem umgehen.
Mega fest, also voll 100% Bingo. Ich glaube, auf so müssen es. Oh, das ist so ein gutes Beispiel, wie schafft man mit Rollen. Und wenn du dann herausfindest, okay, es betrifft primär mich, ich würde es gerne anders machen, aber eigentlich soll es halt. Das ist wie auch eben nicht soll es halt, sondern hey, es ist die Verantwortung von diesen Menschen. Ich hätte es anders gemacht, aber. Ich unterstelle denen ja, also es gibt irgendeinen Grund, warum das sie so machen.
Genau.
Also go.
Genau.
Und in dem Moment, wo es genug relevant wird, kann ich ja Prozesse anstoßen, um das zu verändern. Und ja, und darum, ich finde, das ist genau die Auseinandersetzung, und ich finde, genau so fangen so Systeme an leben, weil dann werden sie neuer oder man schafft ab oder man leitet zusammen oder nimmt auseinander. Und das sind, ja, that's it. Das ist Leben mit Rollen, so verstehe ich es. Und das ist lebendig und das ist gerade nein, ich komme an und soll ich oder soll ich nicht. Oder, aber, aber dort treibt es doch. Dort ist es doch. Dort geht es vorwärts.
Das ist vor allem in Kombination mit dem Wachstum, finde ich das so spannend, oder? Weil jetzt, wir sind nie in dieser Größe wie ihr jetzt unterwegs, aber auch bei uns gibt es halt schon die Situation, dass halt vielleicht dir irgendetwas stört oder etwas siehst, was andere machen, wo halt vor kurzem ist es mal noch deine eigene Verantwortung gewesen, weil wo wir noch sehr wenig Leute sind, haben sich logisch die Verantwortlichkeiten bei den Leuten eher gesammelt und jetzt geht es so ein bisschen auseinander. Das ist ja super, da kann man sich auf das konzentrieren, was man macht und eine Aufgabe, die man früher noch vielleicht mal gehabt hat, ist jetzt in einer Rolle, wo sich andere Leute darum kümmern. Und dann finde ich es auch immer so besonders spannend. So, ja, stört es mich jetzt, weil ich es halt anders gemacht habe, oder beziehungsweise sogar, weil ich es früher noch anders gemacht habe. Und da ist auch noch so ein Ding. Und beim Wachstum in eurer Größe wird es ja dann erst recht schwierig. Du kennst ja gar nicht alle so gut. Und dann so Sachen kannst du nachlesen. Hilft da irgendwie mega.
Ja, total.
Mir würde noch eine andere Rolle oder auch ein anderes Thema mega wundern. Ich mag mich erinnern, im Vorgespräch bin ich immer schon ein bisschen dort drin gegangen, weil es für mich immer noch sehr ein vages Konzept ist. Und du hast vorhin gesagt, die haben die Rollenstrategie. Und für mich in diesen, ich nenne es jetzt mal agile Organisationen, wie auch immer das nennen willst, ist Strategie ein mega abstraktes Thema. Und da würde man so ein bisschen wundern. Vielleicht kannst du ganz grob so ein bisschen beschreiben, was ist in eurem Verständnis der Strategie? Wer ist für die verantwortlich? Wie entsteht die? Habt ihr immer noch so klassische so Dokumente, wo die nächsten 10 Jahre drin definiert sind und irgendwo liegt in der Schublade? Oder was ist die Strategie im Verständnis von Transa?
Es ist, glaube ich, einer meiner längsten Prozesse, wo ich sage jetzt nicht, dass es super cool ist, aber Transa hat, wo ich angefangen habe, noch die letzten 5 Jahre Strategie gehabt und nachher keine mehr bis letztes Jahr. Ich sage jetzt nicht, dass das ein mega gangbarer Weg ist oder dass es super ist, aber einfach unsere Geschichte jetzt, dass die letzten 5 Jahre Strategie ist eine von denen gewesen, wo eben genau so passiert ist. Man hat sie aufgeschrieben und eigentlich schon nicht mehr relevant, wo ich gekommen bin, obwohl sie noch gelaufen wäre 3 Jahre. Aber es hat einfach zu viel Veränderung drin gehabt und seit hier, Liesliger und Lüter oder in Phase, haben wir brauchen doch eine Strategie. Und was ist der Wunsch dahinter? Der Wunsch dahinter ist Priorisierungshilfe, Ausrichtung. Und das macht mega Sinn, dass man das hat. Nur, und dort ist jetzt wieder, kann ich auch wieder über unsere Geschichte erzählen, wie ist das gegangen? Okay, GL hat es keine mehr gehabt. GL ist das Hauptelement zum Strategien machen, würde ich vermutlich, in den meisten Fällen. Jetzt haben wir die nicht mehr. Also was passiert von der Abteilungsleitung damals nach, hey, wir brauchen eine Strategie und man schaut Richtung CEO. Das ist einfach, ja, Fallback. Ich habe nie eine Strategie gemacht, aber ich brauche eine. Also, und da zeigt sich das dann schon wieder, obwohl wir unterwegs sind in Richtung Kreis, gewisse Antworten hast du nicht und gehst im Fallback, okay, wo bist du schon mal hin? Wieso auch immer. Und das Ringen von... Ah, nachher logischerweise die Folgefrage, okay, wer macht sie denn? Also das ist die Frage, die du mir jetzt stellst. Und dort haben wir jahrelang ausprobiert und verdankenderweise am Geschäftsführer wirklich, er hat das vehement, damals noch das zweite, auch vehement zurückgewiesen, gesagt, wir sind nicht die, die das endgültig entscheidet. Logisch, also nicht sich daraus zogen, das wär wie auch schräg. Als Geschäftsführer. Aber es ist einfach nicht das alleinige Element, das das bestimmt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber der Wunsch, der damit verbunden ist, oder was es heute ermöglicht hat, ist, wo ist denn das Wissen aus diesen Abteilungen, die einen wichtigen Impuls sind für gemeinsame Strategie. Und über die vielen Prozesse, die wir eben eh gelernt haben, haben wir auch gelernt, mit Grossgruppenmethoden zu arbeiten und haben uns dann der Strategiefrage angenommen. Und hat dann dort auf der Abteilungsleitung ein bisschen Overload gegeben. Aber wir haben das angefangen, in einer Grossgruppe zu diskutieren, dass wir alle Abteilungen dabei haben. Und über die Zeit dann anfangen zu schärfen. Und jetzt ist es wie klar, jetzt ist die Rollenstrategie in jedem Kreis. Kommt alle 18 Monate, also wir haben 18 Monate Strategiezyklus.
Ja.
Man kommt zusammen, macht die Strategie als Gremium, Strategiegremium und wird dann nachher abgebrochen in Teams. Aber okay. Es war wirklich ein langer Prozess gewesen und ich finde es mega cool, weil das ist eine der grössten Gefahren, die wir immer hatten, ins Alte zurückzukehren. Aber es macht total Sinn. Und jede Kreisstrategie braucht auch eine Strategie, dass sie sich, dass sich der äußerste Kreis mit allen kleineren Kreisen drin kann, in eine Richtung bewegen. Mhm. Und das macht Sinn, das abzubrechen. Allerdings eben nicht also von der Rollenstrategie abzubrechen, sondern durch die Rollenstrategie in den Kreis hineingebracht. Was sind Ziele, die damit verknüpft sind? Nachher kommt die Rolle von unten auf und sagt, okay, ich muss meine Rollen anpassen, damit ich die Ziele kann erfüllen. Also so entwickelt sich das je länger, je mehr, dass sich das so ineinander hineinbeisst. Und somit, und dort hänge ich dann nachher als Projektmanagement dran in der Priorisierung. Und so hat sich die ganze Kette jetzt über die Jahre wieder recht gefestigt und fängt sich an fokussierter auszurichten. So. Mhm. Habe ich deine Frage beantwortet? Das war eine lange Antwort gewesen.
Ja, mal, du hast ja beantwortet, aber also ich bleibe dabei. Für mich ist Strategie als nicht BWLer und studierte Informatik immer noch ein extrem abstraktes Thema.
Okay.
Auch nach stundenlanger Recherche finde ich, gibt es also jede Literatur, die du irgendwie darüber liest, hat eine andere Ansicht, was Strategie ist und wie sie zu entwickeln ist. Also okay. Von dem her ist das für mich immer noch ein extrem grosses Thema, nach wie vor.
Also aber sagst du schnell, wieso komisch? Oder was ist es für dich nicht? Oder was? Oder ändere eine Strategie?
Wir haben einen Strategie-Container. Also wir wollen es auch so ein bisschen rollend eigentlich machen. Und wir haben es im Moment, jetzt mal gerade überlegen, ich glaube, die Strategie schauen wir einmal pro Quartal an. Es ist aber bewusst nicht irgendwie in dem Sinn ein Retro, wo man sagt, hey, weil in den letzten 3 Monaten mega gut funktioniert oder weil nicht so gut funktioniert, sondern es soll wirklich zukunftsgerichtet funktionieren und der Fokus soll eigentlich darauf liegen. Also, das, was du am Anfang gesagt hast, es soll eigentlich eine Priorisierungs- und Entscheidungshilfe sein, wo man wirklich sagt, hey, das sind die Themen, wo man im nächsten Quartal mega pushen wollen, damit die Rollen und auch die Leute auch einfach die Möglichkeit haben, um sich daran auszurichten, wenn sie irgendwelche Entscheidungen treffen. Ja, und insofern machen wir das. Und das funktioniert im Moment für uns eigentlich recht gut. Aber also wie du sagst, der Prozess, um hier hinzukommen, ist nicht nur eine Woche gewesen, sondern an dem arbeiten wir schon länger, dass wir das so eigentlich machen.
Und okay, in dem im Prozess gehen, oder über das Ringen um Antworten, ich finde, dort steckt super, super viel drin, wenn man nachher über Kultur redet. Ich fände es mega schade, wenn wir uns jetzt reduzieren und sagen, ja geil, Transa hat Kreis und so. Und ich meine, wir haben 1000 Fragen, aber was ich mega wertschätze, ist der lange Weg, das lange Ringen, das gemeinsame Vorwärtsgehen und eben immer mehr wegkommen von ein paar wenige Leute haben das Konzept oder jetzt mit der Alpha, oder so, wir in der Organisationsentwicklung haben das Konzept und kommen jetzt und sagen, hey, wir haben die Lösung für alles. Sondern es ist so das Ringen um, wo braucht es mehr, wo braucht es weniger. Aber in dieser Diskussion, in diesem Ringen um Antworten, prägst du ja Kultur. Und Kultur sehe ich dort wirklich als, wie gehen Menschen miteinander um, wenn es eben um so Sachen geht. Wie lösen wir zusammen Probleme? Wie reiben wir uns aneinander? Wie lösen wir Spannungen auf? Was ist die Haltung dahinter? Oder hängt man einander Schlötterling an? Oder ist es eben, probiert man den wertschätzenden Teil des Einwands zu finden? Und das hat dann wieder mega viel mit mir als Mensch zu tun. Oder? Und die Auseinandersetzung finde ich mega kulturbildend. Und darum den Weg zu schätzen, dass das, also aus meiner Perspektive auch der lange Weg, um das geht es doch. Es wird etwas haben, ist cool, zum auch sagen, okay, check, da sind wir jetzt und jetzt gehen wir aber wieder weiter und dann fängt es wieder vorne an. Also das Ringen, das ist, darum sage ich, Spannungen sind das Schönste in dem Moment, wo man es auch so nehmen könnte. Und dann sagen, hey komm, Spannung erkannt, heute nicht, vielleicht morgen. So.
Finde ich mega schön. Also auch die Haltung dahinter, oder, muss ich sagen, begeistert mich richtig. Und ich würde behaupten, man merkt auch so ein bisschen, man spürt deine Begeisterung für die grundsätzliche Thematik. Also es klingt wirklich so, dass du mit dem Weg, den ihr die letzten 8 Jahre lang eingeschlagen habt, sehr happy wärst. Kann man das so sagen?
Ja, für mich, ja, absolut. Habe ich mir gesagt, das ist mein längster temporärer Job, den ich je angenommen habe. Also so, was temporär geplant war, ist jetzt 11 Jahre her. Und, ja.
Also ist nicht mehr gut Velo fahren.
So. Ja, oder anders. Genau. Wobei, es wäre schon mal wieder cool.
Da wäre sich sicher eine Möglichkeit finden lassen, so modern, wie wir aufgestellt sind.
Hey, das ist einfach das wäre wirklich wahrscheinlich das kleinste Problem. Die Frage ist, will ich ein Jahr weg? Also ja, ich will ein Jahr weg, will einfach mal wieder ein Jahr Zeit haben. Das ist wie das Coolste der ganzen Reise, ist, wenn du einfach Zeit hast. Einfach beliebig quasi. Aber ob ich da will, ein Jahr aussteigen, es ist immer wieder so, wir stehen so an einem guten Ort und es ist so viel im Leben, ich will jetzt nicht gerade ein Jahr weg.
Ja, das ist
schnell und zu viel.
Das verstehe ich.
Das ist so ein bisschen im Ringen.
Dann bleibst du auch noch eine Weile temporär dort.
Ich bleib noch temporär da, ja, genau.
Hey, wir neigen uns langsam am Ende unserer Zeit zu. Wenn du jetzt versuchst, so ein bisschen in einem, zwei kurzen Sätzen zusammenzufassen, was für dich Kultur und die Struktur von Transa so ausmacht, was steht für dich so ein bisschen im Kern vom Ganzen, weiss Herz von der Transa-Kultur?
Ehrlich, wenn wir so viele Sachen sind.
Kannst auch 10 Sätze draus machen, ist kein Problem.
Ich glaube, das, was ich mir über all die Zeit am meisten gehört habe, sagen, ist, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der aktiv gegen ein Unternehmen arbeitet. Und darum habe ich auch immer Mühe gehabt, um die Frage zu beantworten, hey, was sind die Widerstände? Weil ich die Widerstände nicht als aktiv so wahrgenommen habe, sondern einfach mehr, kannst du mir nochmal erklären, warum das jetzt relevant ist für mich. Und so diese Offenheit auch zu haben und das Vertrauen auch immer wieder zu genießen, mit neuen Sachen zu kommen, und dann geht es vielleicht nicht so vorwärts, wie ich es mir erhofft hätte, aber es geht vorwärts. Und das ist so die Offenheit, das Positive unterstellen, dass hey, komm, wir lernen uns besser kennen im Unternehmen und Freude haben mit allem, was es halt noch mit sich bringt. Also ich meine, der ganze Outdoor-Teil, den darfst du nicht wegdenken. Das ist einfach, für uns ist das eine Verbindung von Freizeit und Arbeit. Und so diese Kombi ist so, dass ja, das macht es aus und es ist lebendig und für mich vermischt sich, ja, es ist einfach nur ein Leben und es ist nicht Arbeit und dann das Leben, sondern es ist einfach ein Leben und die Haltungen sind so nah zusammen, wie ich es noch nie erlebt habe jetzt in meiner ganzen Zeit in der Arbeitswelt. Es ist einfach, die Haltung da ist die gleiche wie die Haltung daheim und in der Freizeit sind hallo Mensch, ich auch Mensch, mal schauen, wie deine Wahrheit aussieht und meine und dann können wir von dort aus weitergehen, wenn wir Lust haben.
So. Wow. Unglaublich schöner Abschlusssatz. Danke dir vielmals.
Danke auch.
Hey, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Es war mega spannend gewesen, mega aufschlussreich für mich auch. Und cool. Wirklich. Einfach ja. Danke.
Mega gern. Ich weiss, ob es gar nicht gern. Wenn es so kommen, so wie ein Schnurren einfach, aber ja. Wenn es hilft, Podcast. Ist gut. Ich weiss, dass du irgendwann nimmst.
Dankeschön.
Ist geil, wenn ich mal so komme. Und wenn es noch hilft, dann ist auch gut.
Perfekt. Genau.
Cool.
Soziokratie 3.0 oder S3 ist für mich nicht komplett neu gewesen. Und doch habe ich zum ersten Mal so von innen gehört und von innen dürfen miterleben, wie sich das so anfühlt. Und wie im Interview schon gesagt, ich finde Martin seine Begeisterung ist spürbar und auch seine Positivhaltung. Wie wichtig die Rolle Mensch ist für so eine Organisation, wie man mit Spannungen umgeht, die einen selber blockieren und vor allem aber auch, Spannungen sind das Schönste überhaupt, wenn man es auch als solche annehmen kann. Ich bin wahnsinnig froh, hat Martin heute Zeit gehabt, um mit uns das Gespräch führen und seine Insights zu teilen. Mir wird immer wieder vorgeworfen, dass der New Work-Zeugs sowieso noch bei uns in der digitalen Branche funktioniert, aber zum Beispiel mit dem Handwerk hätte ich da keine Chance. Und darum bin ich mega happy, gehen wir nächsten Monat genau dort hin, in Metallbau und schauen, wie progressive Unternehmen auch im Handwerk funktionieren. Schön, bist du dabei gewesen und hast so lange zuhören und bis nächstes Mal.